Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Leise rieselt der Schnee.
Naja.
Guten Abend, liebe Annika.
Guten Abend, lieber Tobias.
Ja, aber es hat heute geschneit.
Ja, wie sehr freust du dich? Oder dein Heuschnupfen?
Mein Heuschnupfen freut sich.
Oh. Geht's dir also gut?
Ja. Na, es ist frei. Perfekte Zeit, um eine neue Briefefolge aufzunehmen. Ein wenig später als geplant, aber naja. Ja.
Dieses, das Leben.
Genau, diese Sache namens Leben spielt da manchmal. Ja. Du hast es dir vom Kamin bequem gemacht?
Ja.
Also wenn es wieder knistert und knackst, das sind nicht unsere Knochen, es ist nur der Kamin.
Das ist aber eine schöne Ausrede. Knack, knack, ah, oh, knack.
Ich würde mal sagen, wir haben einen kurzen, interessanten Brief vor uns.
Mhm.
Ich würde auch mal dann mal sofort loslegen. Mit.
Die Bühne gehört dir.
Danke, danke. Mit den Metadaten zum Brief Nummer 8b. Der Buchstabe besagte schon, es handelt sich um einen neuen Brief, der am 10. August 1936 von Christopher Tolkien an seinen, nein, von J.R.R. Tolkien an seinen Sohn Christopher Tolkien geschickt wurde, der sich gerade im Urlaub befindet. Und es ist August. Es ist ein sonniger, aber auch verregneter Tag gewesen, als Tolkien diesen Brief schrieb. Die Höchsttemperaturen lagen bei 22 Grad, die Tiefsttemperaturen bei 12 Grad. An dem Tag hat es allerdings sehr viel geregnet und die Tage vorher waren mit 9 Sonnenstunden und 23 Grad ebenfalls ein goldener, ja, noch August ist noch Sommer, oder?
Ja, August ist Hochsommer.
ein schöner Sommertag auf der Insel. Der Brief hat eine kurze Einordnung, ganze 4 Fußnoten, ist ein vollständiger Brief und kurz und bündig, würde ich sagen. Und damit übergebe ich für eine kurze Einordnung an dich.
Vielen Dank für das Wetter.
Und jetzt die Börse.
Nein, die Lottozahlen. Ich finde das aber cool mit der Wetter, mit den Wetterdaten. Sehen wir auch gleich, warum. Also kurz zur Einordnung, der Brief ist ungefähr 2,5 Jahre nach dem letzten Brief verfasst worden. Tolkien ist zu diesem Zeitpunkt 44 Jahre alt und sein Sohn Christopher, der Adressat, ist 11 Jahre alt. Und wie du schon erwähnt hast, zu der Zeit im Urlaub, allerdings nicht allein mit seinen zarten 11 Jahren, sondern mit Freunden der Familie und zwar in Devon. Genau. Jetzt kommt die Zusammenfassung, richtig?
Eigentlich würde jetzt noch die Lebensabschnitte von Tolkien ja in dieser Kurzzusammenfassung, da wir gesagt haben, dass die Kurzzusammenfassung aber wirklich nur ganz kurz ist und wir über 2,5 Jahre reden, packen wir mal die doch teilweise sehr entscheidenden Geschichten in den letzten 2 Jahren mal in den Geschichten, in den historischen Kontext, in die historische Einordnung. Das heißt, da findet ihr dann nachher weitere Informationen über die Ereignisse der Familie Tolkien der letzten 2,5 Jahre.
Ja, über die Zwischenbriefzeit. Wie findest du das?
Ja, hat was. Kommen wir jetzt aber zum Brief 8a, eine kurze Zusammenfassung.
8b?
Entschuldigung, 8b. Christopher Tolkien, Annika hat es gerade gesagt, 11 Jahre alt, macht mit Freunden der Familie Ferien in der Grafschaft Devon. Tolkien schreibt, er sei froh, dass das Wetter in den Ferien bisher gut gewesen sei, im Gegensatz zum Wetter in London. Tolkien erwähnt die BBC-Übertragung seiner Übersetzung von Pearl, sowie seiner Meinung nach, die seiner Meinung nach schlecht umgesetzt wurde. Und er erzählt ebenfalls, dass der Hobbit fast fertig sei.
Von diesem Hobbit haben wir bislang aber noch nichts gehört.
Doch.
Muss der zu den erwähnten Personen eigentlich? Frag ich mich gerade.
Ja.
Sehr witzig. Ein Hobbit namens Bilbo.
Aber kommen wir jetzt mal zum Brief.
Ja.
Der mit keiner ganzen A5-Seite, wie gesagt, sehr überschaubar ist.
Ja, und irgendwie gefühlt geht die Hälfte davon oder mehr als die Hälfte ums Wetter. Aber deswegen mag ich die Briefe ja so gern. Also klar, bei dem konnte ich es jetzt nicht an, der ist neu. Aber wo ich mir denke, das ist halt auch irgendwie so nett, weil man halt schon so ein ganz, ja, eigenen und irgendwie auch sehr privaten Einblick irgendwie so in Tolkiens Kopf erhält, was ihm so wichtig ist und was ihn umtreibt. Gut, der Brief startet im Prinzip damit, dass Tolkien seinen Sohn vermisst.
Ach, mütterliche Liebe.
Väterliche. Ja, aber ich fand es witzig, weil halt gerade im Vergleich zum vorherigen Brief, der ja an John geht und der anfängt mit, ich bin enttäuscht, fängt er jetzt an mit, ich vermisse dich.
Ja, das Schicksal des Erstgeborenen.
Ja, da ist man irgendwie öfters mal enttäuscht. Genau, aber er schreibt, also warum schreibt Tolkien überhaupt diesen Brief an Christopher, weil er eben ja im Urlaub ist und zwar mit Dorothy und Charlie Moore, Freunde der Familie Tolkien, mit denen er eben verreist ist und freut sich, dass das Wetter halt schön ist, ne, und dass er dann, dass er hofft, dass er eine gute Zeit hat. Und so wie ich das hier rauslese, hat Tolkien seinen Sohn nach London begleitet. Ja. Und da haben sie sich dann, glaube ich, mit den Moors dann getroffen. Und dann sind die, vermute ich mal, mit dem Zug weitergefahren, eben nach Devon. Das ist so im südwestlichen Zipfel von England an der Küste.
Und Tolkien ist dann mit dem Zug wieder zurückgefahren.
Und Tolkien ist mit dem Zug wieder zurückgefahren. Und wir wissen auch, mit welchem Zug. Das erwähnt er hier auch. Nämlich, das ist dieses 6.5.
Ja. 18.05 Uhr ist er angekommen.
Genau. Ja, ich weiß nicht, ob er da angekommen ist, weil er schreibt ja, Zitat, I went home on the 6.5, Zitat Ende. Also ich fuhr heim auf dem oder in dem 6.5. Also ich vermute, dass der um 6.5 in London
Stimmt,
vielleicht abgefahren
ist. Ich bin mit dem
ist.
Zug um 18.05 Uhr nach Hause gefahren.
Genau. Und da schreibt er ja dann eben, wie das Wetter halt war und dass es halt kalt und miserabel war, als Christopher weggefahren ist und das ist dann noch gedrizzelt, wie sagt man?
Genieselt.
Genieselt, danke. Genieselt hat. Also es geht halt irgendwie viel ums Wetter, das fand ich irgendwie total nett. Ja, aber so dieser erste Absatz ist eigentlich so, schön, dass bei dir das Wetter besser ist. Als ich aus London weggefahren bin, sah es nicht danach aus und auch bis ich nach Oxford kam. Ja.
Was? Aber wir wissen ja, es war ein warmer, verregneter Tag genau. In Oxford.
Ja, und dann schreibt Tolkien noch, dass er deswegen auch, ne, 18.05 Uhr, halt relativ spät, weil er davor noch Zeit verbracht hat mit J.B. in seinem Flat, also in seinem Apartment oder in seiner Wohnung.
Ja.
So, und J.B. ist John Binney, ein Freund der Familie. Also machen wir dann später bei den erwähnten Personen, aber ich wollte es einfach schon mal kurz auflösen, wie der gute Mann.
Aber er scheint kochen zu können, weil ja, Tolkien genau. Ist es eine Sondererwähnung wert, dass er ein wundervolles Lunch, also Mittagessen, danke, hatte gekocht bei himself. Also nicht von Tolkien, sondern von JB.
Das fand ich schon echt ziemlich cool. Das habe ich mich ja auch angemerkt, hatte meine
Aber ich meine, ganz ehrlich, wir kennen die Oxforder Uni-Essen.
Naja, aber ich fand es halt auch deshalb so cool, weil 1936 ist es nicht gerade gewöhnlich, dass Männer selber kochen. Jetzt wissen wir halt nicht, vielleicht ist er alleinstehend und muss das halt einfach.
Wie machen. Hast du das nicht rausgefunden?
Nein, ich habe sehr wenig über den guten Mann rausgefunden. Nicht mal, wann er gelebt hat. Also ungefähr 36 wird er gelebt haben, aber nicht, wann er geboren oder gestorben ist. Und ja, ich habe sehr viel Zeit mal wieder drauf verwendet, aber es ließ sich nichts rausfinden. Auch nicht bei Christina Skull und Wayne Hammond. Die erwähnen ihn zwar, aber ja, das war's. Genau, das spare ich mir jetzt. Das machen wir bei den erwähnten Personen, sonst kommt hier wieder alles durcheinander. Und dann schreibt Tolkien ja weiter noch, dass es gestern ein ganz schöner Tag war und dass er fast den kompletten Tag im Garten verbracht hat. Das fand ich auch irgendwie sehr nett.
Ja, und wir wissen ja auch, ne, 23 Grad, 8,9 Sonnenstunden, kein Regen.
Der Tag davor?
Ja.
Ja, cool.
Und der Tag davor waren es auch 22,2 Grad, 8,9 Sonnenstunden.
Mm, sehr schön. Genau, dann schreibt er noch, dass er 4 Bonfires am Laufen hat. Oder hatte, also für Lagerfeuer. Ich habe mal ein bisschen auch recherchiert, weil, also Bonfire kannst du mit ganz vielen Sachen übersetzen. Dann gibt es ja auch die Bonfire Night. Es führt jetzt alles zu weit. Aber vermutlich geht es da vielleicht auch um eben so Grüngut, also Gartenabfall, der halt verbrannt worden ist.
Skandalös.
Ja, aber in den 30ern war das gang und gäbe. Also Weil warum sollte der gute Mann 4 Lagerfeuer anzünden? So groß war der Garten jetzt wahrscheinlich auch nicht. Und es waren ja auch nicht alle 4 Kinder zu Hause, die dann jeder sein eigenes Lagerfeuer hätte sitzen können.
Ja, und bei einem, das schreibt er ja auch, bei einem ist das sehr bemerkenswert, dass er nämlich am Tag später an dem Teufel den Brief schreibt, immer noch brennt.
Mhm, genau. Das ist immer noch da. Ja, dann schreibt er auch nochmal übers Wetter, dass es eben aussieht, als würde es ein schöner, guter, warmer Tag werden morgen. Und dass er hofft, dass er einen guten, gute Reise nach Mordhoe haben wird. Also das ist einfach auch ein Ort in Devon, direkt an der Küste. Sieht sehr schön aus übrigens, habe ich mir ein paar Bilder angeguckt. Ja, dann wird es nochmal richtig privat nach dem Satz, weil dann schreibt er, dass die arme kleine Priska sich bei Johns Erkältung wohl irgendwie angesteckt hat und heute im Bett verbringen muss. Aber er geht nicht davon aus, dass sie sehr schlecht beieinander ist und dann sollte sie morgen wieder in Ordnung sein.
Dieser Satz sagt wahrscheinlich mehr aus, als du dir denkst.
Meinst du?
Warum könnte dieser Satz so elementar, oder warum könnte das so ein wichtiger Satz sein? Nee, er steckt nicht im Satz, es ist die Information. Ich springe einfach mal.
Ja, dass Priska sich bei John angesteckt hat.
Dass sie schon wieder krank ist.
Ja.
Priscilla war 1934 wochenlang krank. Mhm. Danach auch immer wieder krank. Es ging sogar so weit, dass Tolkien, also wie gesagt, ich springe jetzt einfach mal kurz vor, weil ich es einfach eine wichtige Information finde. Am 23. Februar 1934 ist Priscilla Tolkien bereits seit 5 Wochen krank und die Ärzte können keine Ursache diagnostizieren.
34, also 2 Jahre vorher.
Ja, sie war jetzt nicht nonstop krank, okay. Aber da war es so das erste Mal, also definitiv nach dem Brief. Tolkiens, und dazu kam halt, dass Tolkiens eigene Gesundheit sowie die der Familie in den letzten Jahren eh schon schlecht war, was dafür gesorgt hat, dass die sich anhäufenden Arztrechnungen sowie die Kosten für die Schulbildung seiner Kids Tolkien finanziell an den Rand des Ruins getrieben haben und er es nicht geschafft hat oder gerade eben geschafft hat, wir wissen ja, sie sind ja nicht bankrott gegangen, mit viel Einsparen und viel Überstunden, Korrekturen von Prüfungen und ähnliches. Und ich meine, Christopher war damals 9, also durchaus ein Alter, wo man so etwas ja auch schon mitkriegt.
Ja.
Und Priscilla war später auch immer mal wieder längere Zeiten krank. Ich glaube, darum ist es gerade so, vielleicht interpretiere ich da auch gerade viel zu viel rein, aber mir fiel es halt einfach auf, als ich diesen Satz gelesen hatte. Es war so, oh Mann, die arme Priscilla, schon wieder ist sie krank.
Ja.
Darum auch so, ja, aber ich gehe davon aus, dass es ihr morgen schon wieder besser geht. Genau, du brauchst ja jetzt keine Sorgen zu machen.
Ja.
Und
vielleicht halt auch so dieses im Vergleich zu dem, was sie schon hinter sich hat oder was sie überhaupt hat, dass das halt irgendwie jetzt halt wirklich nur eine kleine Erkältung ist oder so halt, ne, dass sie halt ein bisschen hustet und ein bisschen schnieft, aber als nichts Dramatisches.
So. Aber wenn die kleine Schwester natürlich über Wochen lang krank ist, das kriegt man ja auch mit.
Na klar. Ich habe was Ähnliches, aber das ist ein bisschen später.
Okay.
Genau. Also Priska, glaube ich, braucht man nicht weiter erklären. Priscilla Marianne Royal Tolkien, das vierte Kind und die einzige Tochter der Tolkiens. John ist der älteste Bruder. John Francis Royal Tolkien, dass wir auch da den vollständigen Namen mal genannt haben. Und dann geht's gleich weiter mit lustigen Erwähnungen. Und zwar schreibt Tolkien, dass Mami und er bei den Wrens waren letzte Nacht. Und sehr spät nach Hause gekommen sind, aber in einem wunderschönen Mondlicht mit ein bisschen Nebel nach Hause gelaufen sind. Also das fand ich auch irgendwie so, man kann sich das so richtig schön vorstellen. Und wenn halt eben die zwei Erwachsenen, also die Eltern alleine halt irgendwie abends weggehen und dann im Mondlicht zurückspazieren, irgendwie stelle ich mir das schon sehr romantisch vor, was vielleicht mit 4 Kindern dann auch so vielleicht ein bisschen auf der Strecke bleibt hier und da. Das fand ich ganz nett. Mit Mami ist natürlich Edith gemeint und die Wrens, da habe ich ein bisschen mehr dazu rausgefunden, dass da sind gemeint Charles Leslie Wren und seine Frau Agnes Wren, Freunde der Familie, gleich dann bei den erwähnten Personen Näheres dazu. Dann denkt man sich so, ja, okay, gut, jetzt haben wir da noch 2, 3 Sätze in dem Brief, passt schon, aber ich finde, da wird es nochmal richtig spannend.
Ja, weil wer ist Phoebe?
Stimmt, Phoebe came back this morning. Phoebe ist heute Morgen zurückgekommen. Phoebe ist Phoebe Coles, Köchin und Hausmädchen der Familie Tolkien. Ja, komme ich gleich auch noch dazu. Ich meinte aber dann den Satz danach.
Zitat, the pearl was done very badly, I thought on Friday night. Zitat Ende.
Ja, lose übersetzt, Pearl war sehr schlecht umgesetzt, fand ich, am Freitagabend. Und damit ist gemeint eine BBC-Übertragung von Tolkiens angelsächsischer Übersetzung von dem angelsächsischen Gedicht Pearl. Und da hatte die BBC bei Tolkien angefragt, ob sie das fürs Radio adaptieren und vorlesen dürfen oder vortragen dürfen. Und er fand das offensichtlich nicht sehr gut.
Ja, also um die Sachen mal wieder zu vervollständigen, wir sind hier schließlich ein Geschichtspodcast. Mhm. Am 21. Juli 1936 hat die BBC bei Tolkien angefragt und um Erlaubnis gebeten, einen Teil seiner Übersetzung des mittelenglischen Gedichts Pearl Ende August am späten Abend auszustrahlen. Diese Ausstrahlung war dann am 7. August 1936. Und zwar, ich habe es mir extra rausgesucht, und zwar findet man im Regional Program, kann man sich die Sachen angucken. Das waren noch so gedruckte Programmzeitschriften der BBC. Mhm.
Hast du da einen Link gefunden oder irgendwas?
Ja, natürlich. Man kann es sich leider nicht anhören.
Okay.
Aber man kann halt eben die Sachen nachgucken. Sie sind dann auch noch etwas mehr verletzt. Sie wurden am 7. August 1936 um 23.40 Uhr im Regionalprogramm London ausgestrahlt. Mhm. Und betitelt wurde das Ganze von der BBC wie folgt. Ich habe es mir rausgeschrieben. Pearl ist vielleicht das schönste aller altenglischen Gedichte. Es ist der Klang eines Mannes um seine kleine Tochter, die unter dem Pseudonym Pearl angesprochen wird. Dieses Gedicht wurde von J.R.R. Tolkien so modernisiert, dass die Zartheit und Atmosphäre des ursprünglichen mittelalterlichen Gedichtes erhalten blieb.
Ich finde es spannend, wie das Teil mal Mittelenglisch und mal Altenglisch ist. Aber finde ich sehr schön, dass man das noch dass du das noch rausgefunden hast oder man das noch rausfischen kann aus dem.
Ja, ich hatte gehofft, dass es vielleicht eine Aufzeichnung, weil die BBC ist da ja sehr, sehr transparent und du hast ja auch eine riesengroße BBC Sound Datenbank, auf die man frei zugreifen kann für nicht kommerzielle Zwecke. Und hatte halt gehofft, dass sich dieses Pearl vielleicht, dass wir das immer einspielen könnten.
Das wäre ja toll gewesen.
Aber das Regionalprogramm London hat wahrscheinlich 1936 nicht alle Sendungen aufgezeichnet.
Ja. Ach, schade. Aber es ist lustig, wie wir so beide so unsere, wie soll ich sagen, Gefährdungspotenziale haben in Sachen Kaninchenhöhlen, die wir runterfallen können.
Ja.
Aber schön, dass du nachgeschaut hast. Das ist cool. Ja, ich glaube, dazu ist erstmal alles gesagt. Ich habe gerade so den Eindruck, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte für die Zukunft, es umzudrehen, dass wir die Briefbesprechung relativ ans Ende der Folge setzen und erst die historische Einordnung und alles, was bisher geschah. Weil jetzt springen wir gerade die ganze Zeit und ja, aber das erwähnen wir dann später.
Ja, aber dann tun wir nicht. Also wenn wir haben halt einfach jetzt ganz viel auf der Liste. Ich werde jetzt gleich in der historischen Einordnung nicht nochmal vorlesen, dass am 21. Juni die BBC angefragt hat. Vor allem war es, glaube ich, ein anderes Datum. Das war der 21. Juli.
Okay.
Passt schon. Also das, was wir in der historischen Einordnung ja in diesen Brief jetzt einbringen können, wo es jetzt halt auch sinnvoll ist.
Ja.
Ne, wir müssen ja erklären, wo das mit dem Pearl herkommt. Darum war schon so. Und alles, was jetzt nachher noch übrig bleibt, das packen wir jetzt einfach danach in die historische Einordnung.
Ja, ich finde es nur lustig, weil bei den erwähnten Personen geht es mir gerade halt auch so. Aber da würde man noch zu viel vorwegnehmen, wenn man die am Anfang schon erwähnt. Okay.
Aber du kannst sie auch erwähnen oder wichtige Sachen erwähnen, während wir den Brief besprechen. Da spricht ja überhaupt nichts gegen.
Ja, jetzt lasse ich es aber. Jetzt sind wir an denen ja eh schon vorbei. Das mache ich jetzt gesammelt. Aber für die nächsten Briefe können wir uns ja mal überlegen. Und falls unsere Zuhörenden da draußen dazu eine Meinung haben, könnt ihr uns ja gerne Feedback schicken. An feedback@briefe.de
Nein, briefe@tolkien.fm.
Ach ja, genau so rum. Sorry.
Ihr könnt aber auch an feedback@tolkast.de schreiben. Das erreicht uns auch. Genau.
Weil das wollte ich nämlich erst sagen. Und da dachte ich, warte mal, wer hat doch irgend so eine Briefe-Adresse? War das dann feedback@briefe? Nee, warte mal, Briefe kann ja alles mögliche sein. Tolkiens Brief? Okay. Zurück zum Brief. Haben wir dann noch einen sehr, 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 sehr spannenden Satz, der darauf folgt. Ich zitiere den einfach mal von hier ab.
Jawohl.
Zitat: But the Hobbit is now nearly finished and the publishers clamoring for it. My darling, I hope you will come back ever so much better and have a jolly time. God bless you. I love you very much, your own father. Zitat Ende.
Ich übersetze es dann aber mal ins Deutsche, so salopp übersetzt könnte man sagen. Aber der Hobbit ist nun fast fertig und die Verleger drängen schon darauf. Mein Liebling, ich hoffe, du kommst viel besser zurück und hast eine fröhliche Zeit. Gott segne dich, ich liebe dich sehr, dein eigener Vater. Ich hapre noch mit eigener Vater.
Mhm. Aber ja, aber das Your Own Father ist oder Your Own irgendwas ist...
Da gibt es, glaube ich, kein deutsches Äquivalent für,
nee,
oder?
Da ist auch nicht gemeint, es gibt einen eigenen Vater und es gibt einen uneigenen Vater. Das
Stiefvater.
Ist so wie, ja, so wie wenn ich meinem Opa schreibe und drunter schreibt deine Enkelin Annika. Also das ist, er weiß, dass Annika seine Enkelin ist. Ich müsste es nicht schreiben.
Ja, aber wir sind ja auch noch mal in einer anderen Zeit.
Ja, das sowieso.
Ja.
Ja, der Hobbit ist aufgetaucht.
Ist er ja vorher auch schon.
Aber nicht in den Briefen.
Aber dann ja dazwischen.
Ja, aber nicht in den Briefen. Und jetzt ist das erste Mal, dass Tolkien selbst darüber schreibt. Und ich vermute, dass das ein Grund ist, warum dieser Brief jetzt mit aufgenommen wurde. Was ist dir gerade eingefallen?
Nein, ich dachte, es ist aufgenommen worden, um zu zeigen, dass Priscilla schon wieder krank ist. Oder Priska, wie wir sie jetzt nennen.
Kann natürlich auch sein. Also da stecken noch ein, zwei andere Dinge mit drin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Punkt sein könnte.
Ja. Also über den wie der Hobbit entstand, gibt es ja eine Tolkien-5-Minuten-Folge. Mhm. Die wollte ich natürlich gerne verlinken. Wie gesagt, alle Tolkien-5-Minuten-Folgen kann man so durchbinschen. Ist an und für sich, wie gesagt, geht ja aber nur 5 Minuten. Die Frage ist, ob ich jetzt trotzdem bei der Hobbit-Sache ein wenig ausholen soll.
Kannst du gerne machen, nachdem wir den Brief gleich abgeschlossen haben.
Okay.
Weil ich habe noch eine Info, die hier so halb auftaucht, die ich interessant finde. Und zwar schreibt er ja, dass er hofft, dass es Christopher schon viel besser geht.
Ja.
Was er auch irgendwie so anklingt, es ging ihm vorher nicht gut.
Ja, weißt du da was Näheres?
Ja, und also ich kann nur vermuten, weil kurz darauf wird bei Christopher festgestellt werden, dass er eine Herzerkrankung hat. Was dazu führt, dass er jahrelang nicht in die Schule gehen kann. Und ein Hauslehrer oder Privatlehrer engagiert wird, der hier übrigens auch schon Erwähnung findet, in Form von John Binney nämlich, der Freund der Familie. Und das sind halt so Sachen, wo man, kann jetzt sein, dass man da viel rausinterpretiert. Übrigens, es schneit schon wieder dicke weiße Flocken.
Leise rieselt der Schnee.
Aber ich glaube, dass das halt auch vielleicht so etwas ist, wo man schon so ein bisschen... Wenn man so mit der Familie mitgeht und sich diese Kleinigkeiten oder vermeintlichen Kleinigkeiten anschaut, eben wie bei Priscilla halt auch mit ihrer Erkrankung.
Priska.
Gefällt dir, ne? Der,
ja.
Der Spitzname, voll schön. Dass da halt vielleicht ja auch mehr dazu, ja, ein bisschen mehr dahinter steckt als nur, ja, okay, vielleicht warst du halt gestern schlecht drauf und heute geht's dir besser. Kann natürlich auch sein. Vielleicht hat Christopher auch seine Lieblingssocken nicht gefunden an dem Morgen oder so. Ne? Wir wissen es ja nicht. Aber mit dem, was wir wissen, kann man halt schon auch ein paar Mutmaßungen anstellen. Das fand ich halt noch sehr interessant. Und eben nochmal ganz kurz zurück zum Hobbit, dass eben die Verleger sich halt schon danach reißen oder danach schreien oder wie auch immer man das
klammert. Was ja sehr überraschend ist dafür, dass wir davon ja offiziell noch nichts gehört haben.
Genau. Okay, möchtest du zum Hobbit oder zur Entstehung des Hobbits was erzählen?
Das ist jetzt ja mal so diese große Frage.
In unter 5 Minuten, sonst könnten wir auch die 5-Minuten-Folge einfach einspielen.
Ich tue es, glaube ich, nachher einfach in die historische Einordnung, oder?
Okay, kannst du auch.
Weil, wenn man jetzt so ein Live-Publikum hätte, ne? Die könnten ja jetzt sagen, nee, später.
Es ist schon hilfreich.
Also, wenn wir es jetzt machen, müssen wir eine weitere Person bei den Personen nutzen. Wenn ich es in die historische Einordnung tue, brauchen wir das nicht zu.
Also wir brauchen es so oder so nicht, weil die erwähnten Personen sind ja immer die im Brief erwähnt.
Ich weiß, das war ironisch.
Ja.
Also die ganze Geschichte, ich mach's jetzt einfach.
Mach's mal.
Anfang 36, also das Jahr, in dem dieser Brief geschrieben wurde, hat der Verlag George Allen and Unwin Tolkien angefragt, ob er nicht vielleicht Lust hätte an eine Übersetzung von John R. Clark Halls moderne englische Übersetzung von Beowulf und The Fight at Finnesburg. Also ob er daran interessiert wäre, diese Sachen einmal neu zu übersetzen. Tolkien antwortet, dass er dafür leider keine Zeit übrig hat, schlägt jedoch vor, dass Eleanor Griffiths qualifiziert wäre für diese Tätigkeit, die Arbeit zu übernehmen und bietet an, das von ihr Produzierte zu lesen und ein Vorwort für die Einleitung zu schreiben. So, das wäre so Tolkiens Commitment.
Ja.
In diesem Zusammenhang wird Susan Dagenell, eine Mitarbeiterin von Allen Anwender, mit beauftragt.
Sich darum zu kümmern.
Genau, sie wickelt das alles ab. Und so passiert es. Vielleicht noch eine kurze Info. Sie hat nämlich ebenfalls in Oxford studiert, kennt also die Gegebenheiten und Co., weiß, wo sich was findet und trifft sich dementsprechend in Oxford mit Griffith und wahrscheinlich ebenfalls auch mit Tolkien, um halt alles zu besprechen. Und während dieses Gespräches erfährt sie, dass Tolkien so ein kleines Manuskript namens The Hobbit hat und bekommt das irgendwie in die Finger.
Ja.
Tolkien hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur eine Handvoll Erwachsenen das Skript mal in die Hand gedrückt. Und das endet ja auch eigentlich mit dem Tod von Smaug. Und so die ganze Schlacht der Funfäre und allem Pipapo kam dann erst später. Und sie drängte dann Tolkien, er möge doch bitte das Buch beenden und zur Veröffentlichung einreichen.
Gute Frau.
Ja, Tolkien stimmt dann auch widerwillig ein bisschen zu, weil hat natürlich schon ein paar Sachen, die er ergänzen muss. Das endete eigentlich Kapitel 14.
Ja, vielleicht ja auch ein bisschen deshalb, oder? Weil es ja so eine Geschichte oder eine Erzählung halt für seine Kinder.
Nee, er hat es ja schon nach außen verteilt. Also es war ja schon, aber er hatte da, er ist ja Wissenschaftler.
Ja.
Er ist ja Linguist. Er ist ja für seine altenglischen Sachen, er ist ja kein Kinderbuchautor. Er hat die Geschichte halt einfach geschrieben, weil er Spaß dran hatte.
Mhm.
Und ja, und so hat Tolkien halt im Prinzip in kürzester Zeit, also für Tolkiens Verhältnisse in kürzester Zeit, die restlichen Kapitel geschrieben, die ganzen Sachen nochmal angeglichen und angepasst, hat dann im Prinzip das Werk innerhalb eines halben Jahres fertiggestellt.
Mhm. Und dann wollten sie es halt gerne veröffentlichen. Und dann, das finde ich somit die schönste Geschichte in dieser ganzen Veröffentlichungssache, dass Unwin, also der Verleger, dann halt sich gedacht hat, naja, ein Kinderbuch muss ja vor allem Kindern gefallen und nicht uns Erwachsenen. Hier, mein Sohn, lies das mal, ob dir das gefällt.
Ja.
Und dann schreibt Unwins Sohn eine Kurzrezension und bekommt einen Schilling dafür. Und der schreibt dann, ja, das ist eine Geschichte, die Kindern im Alter von, was schreibt er, 8 bis 10 Jahren oder so ungefähr gefallen könnte. Und vor allem die Karte ist sehr schön. Also freut sich da wieder, die Karte zu haben.
Ja, und noch ist der Hobbit nicht draußen. Wie gesagt, hört euch gerne die 5-Minuten-Folge an.
Ja.
Sehr zu empfehlen.
Die mag ich euch sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt auch mitbekommen, dass es Menschen gibt, die nicht nur Einschlafen in Tolkiens Welt zum Einschlafen hören, sondern auch die Tolkien in 5 Minuten zum Einschlafen hören. Und ich war da darüber sehr neidisch, dass jemand es schafft, in 5 Minuten einzuschlafen. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht ist dann so ein Endlosschleife und dann mach mal nach einer halben Stunde aus oder so, das gibt's ja auch.
Ja, vor allem mit dem Intro und Outro hätte ich.
Ja. Aber witzig, oder?
Also ich hoffe, sie schlafen nicht zur Weltkriegsfolge ein. Wobei, ja, ne, ich hätte halt schon wieder echt Bock, mal neue Folgen zu produzieren.
Ja, ich auch.
Es hat halt schon immer Bock gemacht, so dieses Sounddesign zu machen. Mhm. Aber wenn wir gerade komplett vom Briefe-Podcast wegschweifen. Ja. Also hört euch gerne mal die 5-Minuten-Folgen an. Gibt uns auch da gerne mal ein Feedback zu. Ich meine, sind ja auch Annika und ich. Und dann kommen wir mal wieder zurück zum Brief 8b.
Mhm.
Und ich glaube, jetzt brieftechnisch sind wir, glaube ich, tatsächlich schon durch, oder?
Ja.
Also ich blätter auch nochmal. Die Flocken werden übrigens immer größer.
Ja, das sieht echt, das ist so krass. Vor allem jetzt gerade auch richtig duster draußen. Das ist so, ich kriege gerade so Lust zum Plätzchen backen. Ich glaube, ich muss nachher noch ein bisschen Teig ansetzen. Ja.
Es ist an und für sich ein relativ, ohne jetzt schon in die Bewertung zu gehen, ein unspektakulärer Brief. Ich bin gleich mal gespannt, was du noch sagst, aber ich glaube, so zum Inhalt des Briefes war es das tatsächlich.
Ja, wie gesagt, es geht sehr viel ums Wetter. Also so das, was mir so bleibt. Und oh, Pearl und oh, Hobbit. Okay, tschüss. Das ist so für mich dieser Brief irgendwie.
Dann würde ich sagen, Annika, darfst du jetzt endlich die historische Einordnung machen.
Sollen wir nicht erst die erwähnten Personen?
Natürlich.
Okay, warte, ich gucke nochmal in unserer Reihenfolge.
Ja, die Personen kommen als erstes.
Dann erstmal die erwähnten Personen. Gut, der Adressat ist Christopher John Royal Tolkien, geboren 1924 und gestorben 2020. Christophers Reynolds und Ediths drittes Kind und jüngster Sohn. Haben wir mal kurz erwähnt in Episode Nummer 12, Brief 7. Aber ich glaube, es über die Bedeutung von Christopher als wichtigster Kritiker Tolkiens von klein auf und später auch Nachlassverwalter und ja, wie er auch ganz gern genannt wird, Statthalter von Mittelerde als Herausgeber vieler unveröffentlichter Werke seines Vaters, braucht man, glaube ich, jetzt nicht nochmal explizit eingehen, weil sonst wird das eine extra Folge nur über Christophers Bedeutung für auch uns.
Da gibt es ja demnächst eine Talkshow für.
Ja, finde ich voll gut. Und Tolkien und seine Herausgeber ist das Thema vom diesjährigen Tolkien-Seminar der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Man kann ja auch mal Werbung für die eigenen Veranstaltungen machen, das im Oktober in Aachen stattfinden wird. Genau, da kann auch jeder einfach hin. Da braucht man sich nicht anmelden oder sonst irgendwie registrieren. Da kann man einfach in die Uni gehen und sich das anhören. Okay, dann der Reihenfolge des Briefes nach sind die nächsten erwähnten Personen Dorothy und Charlie Moore. Die Freunde der Familie, mit denen Christopher eben verreist ist, die werden nämlich schon in dieser, Einordnung von Carpenter erwähnt. Oder wie nennen wir das? Dieses vorangestellte
Intro. Beschreibenden Text.
Ja. Naja, beschreibt ja nicht, gibt ja einfach nur halt noch Infos dazu. Egal, Einordnung. Dorothy Moore ist eine langjährige Freundin von Edith zu diesem Zeitpunkt. Und insofern sind Dorothy und Charlie Freunde der Familie. Wann sie genau, von wann bis wann sie gelebt haben, konnte ich leider nicht rausfinden. Nur, dass Dorothy 1940 verstorben ist, leider. Also von hier aus gesehen vier Jahren bereits. Also das wird für Edith, glaube ich, ziemlich schwer. Und was ich noch rausgefunden habe, ist, dass eins von Tolkiens persönlichen Belegexemplaren vom Hobbit signiert ist auf Charles und Dorothy Moore. Das war nämlich neulich mal so eine Auktion. Und beim Tolkien Guide habe ich das nämlich gefunden, als ich die beiden recherchiert habe. Viel mehr konnte ich dazu aber leider nicht rausfinden. Dann haben wir J.B. bzw. John Binney. Da habe ich weder Geburts- noch Sterbedaten rausfinden können. War ein enger Freund der Familie und hat die Tolkiens auch oft in den Urlaub begleitet. Also das scheinen die ja eh öfters mal gemacht zu haben, dass die nicht nur als Familie in Urlaub gefahren sind. Sie sind da zum Beispiel auch, gibt es auch Urlaubsfotos, wo Father Francis noch mit dabei ist und so. Fand ich ganz, ganz nett. Und John Binney war eben auch wird Christophers Hauslehrer während seiner Herzerkrankung, die ihn dann ab 1938, also in spätestens anderthalb Jahren, für 3 Jahre von der Oratory School fernhalten wird. Also wo er nicht in die Schule oder nicht aufs Internat gehen kann, sondern eben von zu Hause unterrichtet wird, weil er krankheitsbedingt eben daheim ist.
Ich würde gerne noch eben kurz was zu den davor
eingehen. Zu den Moors? Ja. Ja.
Wer das nötige Kleingeld hat, ne?
Aha.
Die Auktion findet am 27. Juni diesen Jahres statt.
Ach, die ist noch gar nicht.
Die ist noch.
Das war die Ankündigung. Okay, cool.
Also wer hier ein in dieser Folge besprochenes Buch erwerben möchte.
Das ist noch besonderer geworden. Ja, sehr cool. Aber ich finde es witzig, dass einem dann halt solche Namen dann auch halt irgendwie so begegnen. Und vor allem in diesem Brief geht es ja darum, dass der Hobbit fast fertig ist und die Verleger danach schreien, dass sie es endlich haben wollen.
Ja.
Und in diesem Brief werden diese beiden Freunde halt erwähnt, weil der Adressat des Briefes mit Ihnen im Urlaub ist. Und denen wird jetzt diese signierte Ausgabe, deren an Sie gewidmete Ausgabe wird jetzt versteigert, so rum.
Und signiert ist es mit Charles and Dorothy Moore from JRRT with Love, September 1937.
Ja, voll schön. Und das with Love, das zeugt ja auch von einer wirklich guten Freundschaft. Wir haben es euch auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt, könnt ihr selber mal nachschauen. Ja, dann kommen eben Prisca bzw. Priscilla, John und Edith vor. Auf die gehe ich jetzt nicht nochmal explizit ein. Ich glaube, wir wissen alle, wer die sind. Dann werden die Wrens erwähnt. Charles Leslie Wren oder C.L. Wren. Also da hatte man in der Zeit halt wirklich viel auch mit so Abkürzungen. Das finde ich total witzig, dass das mal wieder auftaucht. Der ist geboren 1895 und gestorben 1969. Und er war wie Tolkien Mitglied bei den Inklings. Auf die kommen wir dann etwas später noch zu sprechen. Und dann gibt es noch ein paar witzige Verbindungen zu Dingen, die wir schon besprochen haben in diesem Podcast. Und zwar wurde Charles Wren 1945 Rawlinson and Bosworth Professor für Angelsächsisch an der Universität Oxford und damit der Nachfolger von Tolkien, der den Lehrstuhl offenbar, also offensichtlich zuvor innehatte, so bis 1945. Die Ehefrau von Charles Wren, Agnes, war in den 1930er Jahren Ediths engste Freundin in Oxford und die Tolkiens waren in dieser Zeit auch regelmäßige Besucher im Hause der Wrens. Also so wie auch am Vorabend dieses Briefes, wo sie dann im Mondschein nach Hause spaziert sind. Ja, das war's zu den Wrens. Dann haben wir noch Phoebe Coles. Geburts- und Sterbedaten konnte ich auch leider hier nicht rausfinden. Aber sie war die Köchin und das Hausmädchen der Familie Tolkien in der Northmorrow 20, bis sie sich 1939 zum Kriegsdienst gemeldet hat. Und was ich noch rausgefunden habe, ist, dass Humphrey Carpenter in der Tolkien-Biografie schreibt, dass es vor ihrer Anstellung endlose Schwierigkeiten mit Hausangestellten gegeben habe.
Ja, wir hatten das ja in einem der letzten, ich glaube, das war zwischen den Jahren, also ja nicht zwischen den Briefen, die Interimsfolge, wo ja bei den Tolkiens eingebrochen wurde.
Genau.
Wo ja die Spur auch
zum Hausmädchen ging, genau. Ja. Das ist auch bei Skull and Hammond auch erwähnt. Das ist da eben, dass da wohl eine auch zu einer Diebesbande gehört haben soll oder so. Ja, genau, das sind die erwähnten Personen in diesem Brief.
Wunderbar.
Zumindest haben wir jetzt mal zu allen Vor- und Nachnamen rausgefunden. Da bin ich ja schon froh. Aber ich glaube, ich muss da meine Ansprüche echt runterschrauben.
Ja, schauen wir mal.
Ja.
Solange du Spaß hast und alles rechtzeitig fertig hast.
Naja.
Dann würde ich mal weitermachen mit der historischen Einordnung, zumindest was Tolkiens Part betrifft.
Ja.
Und in dieser Sonderfall machen wir es jetzt einfach so, ich mache einmal für 34 Tolkiens, da machst du das Weltgeschehen, ich 35 Tolkien, weil das ist nur ein Punkt, du das Weltgeschehen und dann bei 36 gehen wir weiter. Also, am 15. Februar 1934 ist ein Gedicht von Tolkien veröffentlicht worden im Oxford Magazine und zwar The Adventures of Tom Bombadil.
Oh,
so alt ist das Buch also schon.
Das
also,
ist so cool.
Dafür, dass Tom Bombadil dann ja nachher, also zu diesem Zeitpunkt war ja noch, den Hobbit gab es ja schon in einer gewissen Art und Weise. An den Herrn der Ringe war ja noch null zu denken. Aber trotzdem gab es Tom Bombadil schon.
Aber
ist er vielleicht doch Tolkien?
Aber das ist halt auch, das siehst du halt wieder, wir hatten es ja auch in den Weltkriegsfolgen ja auch schon, wie früh diese ganze Mythologie halt eigentlich losgeht, bevor überhaupt irgendein Wort davon zu Papier kommt. Es hält sich ja dieses Bild sehr hartnäckig von Tolkien in den Schützengräben, wie er halt irgendwie das Silmarillion schreibt. Das ist Humbug, sagt auch selber. Aber da sieht man halt auch, wie viel da halt im Kopf schon passiert und schon los ist und wie viel davon dann später einfließen wird. Gerade halt eben Tom, ne?
Ja, wieso Neues erfinden, wenn das Gute ist, so nah.
Ja.
Auf jeden Fall geht's weiter. Im März fand ich auch eine schöne Anekdote, vor allem wenn man sich überlegt, was jetzt geschichtlich noch so passiert. Und zwar trifft sich am 26. März Tolkien mit den Lewis-Brüdern in Lewis' Zimmer im Magdalen College um 16 Uhr, nachdem Tee und Gebäck lesen die Brüder Lewis Wagners Die Walküre mit Tolkien zusammen, wobei Warren es auf Englisch liest und die anderen auf Deutsch. Kurz nach 18 Uhr verlässt Tolkien dann die Brüder, um nach Hause zu gehen, trifft später allerdings Lewis im Eastgate Hotel zum Abendessen. Noch nicht obskur genug, danach kehren sie nach Magdalen zurück, um die Lesung zu beenden und Whisky zu trinken. Die Lesung führt zu einer Diskussion über Wotan und zu einem langen und interessierten Gespräch über Religion. Und das Ganze endet dann so gegen 23.30 Uhr.
Nett.
Ich finde, das ist doch einfach mal so.
Das ist schön. Ja.
Schrullig.
Ja, und vor allem, als wir ja letztes Jahr in Oxford waren, haben wir ja auch das Magdalen College oder Magdalen College ja auch besucht und haben ja auch das Fenster gesehen zu Lewis Raum oder Lewis Büro oder Räumlichkeiten. Ich meine, er hat da ja auch gewohnt. Und das ist halt irgendwie nett, weil jetzt kann man sich das halt alles so bildlich vorstellen. Ne? Da gehen sie von da los und laufen dann darüber und dann kommen sie wieder zurück.
Wir kennen auch die Strecken ganz gut.
Ja.
Also ne, wie weit man so läuft. Und,
ja, das ist schon echt witzig.
Macht so ein bisschen haptischer.
Ganz kurz, bevor du weitermachst, ja? Weil das wurde, ich glaube, im Discord auch mal kurz gefragt oder in irgendeinem Feedback irgendwie tauchte das mal auf, ob wir nicht wissen, dass man es eben Magdalen ausspricht, also das Magdalen College, weil wir oft halt auch Magdalen sagen. Das liegt daran, dass das halt einfach auch in Deutschland nicht so viele Leute wissen und wir dann halt nicht dafür sorgen wollen, dass da jetzt irgendwie ein komplett neues College irgendwie in Oxford aufploppt, sondern dass man halt eben auch dadurch, dass wir es ja meistens nur lesen hier in Deutschland und selten damit das zu Gehör bekommen, wie das dann vor Ort ausgesprochen wird. Und das sind ja auch so schrullige Eigenheiten von Oxford. Das kommt ja auch jetzt keiner drauf. Dass man trotzdem versteht, um welches College es sich handelt. So, das wollte ich einfach nur ganz kurz als kleinen Einschub und Erklärung, falls sich darüber noch mehr Leute gewundert haben. Weil ich hatte es dann beantwortet, aber weißt ja nicht, wer das alles dann liest oder nicht liest.
Dann mach ich mal weiter. Und zwar ist 34, ein September 34, so ein Start einer Tradition. Wir hatten es ja gerade eben schon, also Christopher ist ja gerade, nämlich die Familie Tolkien verbringt jetzt üblicherweise so 2 Wochen Anfang September, bevor die Jungs wieder in die Schule müssen, in Sidmouth an der Südküste von Devon und machen dann im Prinzip Urlaub. Mhm. Bei dieser Gelegenheit fährt Tolkien mit dem Familiengepäck einschließlich vieler von Priscas, Bären und Plüschspielzeugen, die sie nicht zurücklassen möchte dorthin.
Oh.
Da daraufhin im Auto kein Platz für jemand anderen mehr ist, reisen Edith, Christopher und Priscilla mit dem Zug. John und Michael radeln innerhalb von 2 oder 3 Tagen dorthin.
Ist das lustig.
Und die Familie benachtet in einem Gasthaus namens Aurora, das von Mr. und Mrs. Lefsey und ihrem Sohn Edgar betrieben wird. Sie genießen den Strand, erkunden aber auch mit dem Auto die umliegenden Landschaften und andere Strände. Später im Monat beginnt Michael Tolkien den Besuch an der Oratory School in Caversham.
Sehr cool. Aber dass sie dann mit dem Zug nachreisen müssen, weil das Auto voll mit Plüschtieren ist?
Ja, damit mit den Fahrrädern fahren.
Ja, das finde ich schon. Hätte ich sein können als Kind. Ich wollte auch mal alle mitnehmen, aber das waren zu viel.
Zwischen Spätsommer und Frühherbst 34 schreibt Tolkien dann als Weihnachtsmann an Christopher Tolkien als Antwort auf einem Telegramm und Briefe von Christopher und Priscilla. Und die Antwort ist relativ knapp. Das Postamt öffnet erst in Michael's Term. Und logischerweise gibt es dann natürlich auch wieder Briefe zu Weihnachten.
Ja.
Und das war es jetzt für 34 von mir. Was steht denn auf deiner Liste?
Nicht so schöne Sachen tatsächlich wie Urlaub.
Darum dachte ich, könnte ich mal.
Ja, das ist schön. 1934 kommt es in Österreich zum Bürgerkrieg. Da geht es unter anderem zum Beispiel beim nationalsozialistischen Juliputsch darum, dass SS-Männer in das Bundeskanzleramt in Wien eindringen und den Bundeskanzler Dollfuß ermorden. Also passieren sehr viele Dinge, die jetzt viel zu weit führen, aber das vielleicht so als ganz, ganz kurzer Einblick. Im August stirbt Hindenburg und es kommt dann eben dadurch zur Volksabstimmung, wo es darum geht, über die Zusammenführung also über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches. Und das Ergebnis davon wird sein, dass der Reichspräsident und der Reichskanzler zusammengeführt in einer Person werden. Und diese Person ist halt Adolf Hitler.
Dazu muss man vielleicht einfach nochmal sagen, ja, wir reden von Paul von Hindenburg,
ja,
der bis zu seinem Tod Reichspräsident war. Das ist so eine wichtige Information, genau, weil er war natürlich auch Generalfeldmarschall, aber er stirbt jetzt im Prinzip als Reichspräsident. Darum ist die Geschichte so geladen.
Brisant, genau. Und da geht's dann eben drum, Hitler ist ja schon Reichskanzler und jetzt wird halt beides, also beide Funktionen in einer Person vereint. Und das ist ja, dieses Ereignis ist mitverantwortlich dafür, dass das nach aktuellem Recht in unserer jetzigen Zeit niemals möglich wäre, dass wir den Bundeskanzler und den Bundespräsidenten in einer Person vereinen, weil das halt schon mal so schief gegangen ist. Und deswegen ist ja in Deutschland auch die Gewaltenteilung so streng und ne, hat alles auch historische Wurzeln, ist ja klar. Vielmehr würde ich zu 1934 gar nicht sagen, sondern komme dann zu 1935. Möchtest du erst wieder Täuschen machen oder soll ich erstmal weitermachen?
Ich habe nur eine Sache und die ist auch sehr traurig.
Oh.
Und zwar so, dass Täuschen hatte Dutzende Meetings, die ich jetzt hier aber nicht aufzählen wollte, und Vorträge und Co. Aber am 11. Juni 1935 verstirbt Pater Francis Morgan.
Oh.
Täuschen erhält eine formelle Benachrichtigung vom Birmingham Oratory. Am gleichen Tag nimmt Täuschen an einer Sitzung im Pembroke College teil.
Mhm.
Wie so viele. Also ich glaube, das Jahr 35 besteht in der Täuschen-Chronologie aus Meetings.
Mhm. Also viel gearbeitet, um vielleicht halt auch die ganzen Arztkosten und so weiter schon mal zu decken, oder? Kann ja sein, dass das da zusammenhängt, wenn das bei Priscilla 1934 schon losgegangen ist.
Ja, wie auch immer, wie gesagt, vielleicht wurde es in dem Jahr auch einfach besser dokumentiert oder die Universität hat die Sachen besser aufgehoben,
ja,
als in den Jahren davor. Aber so wirklich schöne Sachen habe ich jetzt für 35 leider nicht.
Oh, aber immerhin Briefe vom Weihnachtsmann.
Und natürlich Briefe vom Weihnachtsmann gibt es natürlich auch.
Schauen wir mal, darauf können wir uns verlassen, dass das Jahr immer mit einer schönen Sache endet.
Aber nicht mal allzu lange.
Ja, okay. Gut, in der globalen Geschichte wird 1935 in Deutschland die Wehrmacht ausgebaut bzw. aufgebaut. Also zuvor heißt sie Reichswehr, jetzt heißt sie Wehrmacht. Ich finde, das spricht auch schon eine sehr deutliche Sprache. Und die Wehrpflicht wird eingeführt. Also man hat gar keine andere Chance als junger Mann, als eben zur Wehrmacht zu gehen. Es ist überhaupt so eine Aufrüstungszeit, kann man sagen. Also die deutschen Streitkräfte werden aufgerüstet auf 550.000 Mann. Und die Reichsmarine wird in Kriegsmarine umgenannt. Und dann gibt es, wird ein Gesetz erlassen zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Die sogenannten Nürnberger Rassengesetze, die also ausschlaggebend werden für alles, was danach noch kommen wird. Genau, der Paragraph 175, der noch bis 1969 übrigens Bestand haben wird, wird verschärft. Und zwar werden dabei homosexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt. Also bis 69 gilt das. Ja, und da zeigt sich halt eben auch in diesen ganzen Gesetzeshandlungen einfach so dieses nationalsozialistische, ich nenne es mal Menschenbild, wo es auch darum geht, halt so die Frau, die halt eben zu Hause ist und sich um die Familie kümmert und den Mann versorgt und so weiter. Also das ist alles so auch in dieser Zeit, dass das so auch propagandistisch losgeht oder schon lange losgegangen ist. Egal. Wir sind kein Geschichtspodcast und ich belasse es an der Stelle.
Dankeschön.
Gern geschehen.
Die Zuhörenden danken dir.
Ich hoffe es. 1936, Tobias, was hast du Schönes?
Ja, 36, 37, da ist man wieder sich nicht so hundertprozentig sicher. Da der Brief allerdings, den wir behandeln, ja erst im August ist, habe ich die Sache jetzt einfach mal mit aufgenommen. Weil das war so der Zeitpunkt, als Täuschen und Louis sich darauf verständigten, dass es eigentlich viel zu wenig Geschichten derer Art geben, die sie gerne lesen. Was sie als zwei Literaten natürlich dazu oder als Akademiker dazu verleitest, doch einfach mal selbst versuchen, das zu schreiben, was sie gerne lesen. Und sie vereinbaren deshalb weiter, also sie vereinbaren deshalb einfach etwas zu schreiben. Lewis versucht einen Thriller basierend auf Raumfahrt und Tolkien möchte etwas über Zeitreisen schreiben, wobei jeder der Entdeckungen von einem Mythos herrühren soll. Also so ein bisschen Aufgabenstellung gibt es dann trotzdem noch. Die Bemühungen von Lewis resultieren dann in dem Werk Out of the Silent Planet, das 1937 tatsächlich fertiggestellt wurde. Tolkien greift dabei auf seine noch in der sich in der Entwicklung befindlichen Mythologie und einem Traum mit der großen Welle, die er schon in jungen Jahren hatte, wo sich eine Welle aus dem Meer kommt und über ein Land stürmt und ja seine in Anführungszeichen Atlantis-Besessenheit, so steht es zumindest bei Skull und Hammond, ja. Führt dann dazu, dass er im Prinzip wirklich die Geschichte von Numenor, einer Insel, die den Menschen als Geschenke gegeben wurde, handelt, die der Niederlage des bösen Morgoths, die bei der Niederlage des bösen Morgoths geholfen hatten, aber vom Meer verschlungen wird, als die Numenorianer es wagen, das Land der Götter anzugreifen. Und Tolkien folgt dann mit dieser vollständigen Erzählung im Manuskript, hastig geschrieben und im Lauf, das lasse ich alles weg. Die Geschichte kennen wir dann nachher auch unter The Fall of Numenor oder der Untergang von Numenor. Und so ist es tatsächlich, dass nach dem ersten Entwurf halt auch dieses Werk dann halt irgendwann geschrieben wird und Tolkien beginnt halt gleichzeitig auch The Lost Road zu schreiben, was dran zu arbeiten und noch diverse andere Geschichten. Also hier gerade hatten wir Tom Bombadil, 34, jetzt kriegen wir schon so die ersten. Wir haben hier Morgoth, wir haben hier Numenor, wir haben den Untergang, wir haben das Böse.
Ja. Ich finde, man sieht da halt auch schon so ein bisschen so diesen Austausch oder diesen guten Einfluss von einem Austausch mit Gleichgesinnten. Ne, dass sich halt Lewis und Tolkien da halt einfach mal zusammen hinsetzen. Da werden sie ja auch nicht aus dem Himmel, heiterem Himmel auf diese Idee gekommen sein.
Ja.
Und das finde ich halt total schön, dass das da halt schon so anklingt.
Jawohl, und das war's denn. Den 21. Juli hatten wir schon und am 7. August auch.
Mhm.
Und am 10. August kam der Brief raus und alles danach, von mir zumindest oder von dir in der nächsten Folge. Ich habe hier allerdings noch so ein paar sehr niederschmetternde Weltereignisse stehen, die so wichtig waren, dass sogar Skull und Hammond sie in die Tolkien-Chronologie eingebaut haben.
Oh, da bin ich mal gespannt, was das ist. Ich habe nämlich extra nicht reingeguckt.
Das ist sehr gut, weil das ist ja auch meine Aufgabe.
Genau.
Ich gucke ja auch nicht in den Brockhaus.
In den großen Plötz, ich bitte dich. Ja, Grüße gehen raus an alle Geschichtsstudenten und Studentinnen da draußen. Manchmal wäre ich schon gern wieder an der Uni. Egal, 1936. Ja, was prägt dieses Jahr? Die Olympischen Winterspiele finden statt.
Wann?
Hier ganz in der Nähe. 1936.
Ja, wann?
Achso, im Winter.
Ist egal. Mach einfach weiter.
Ja. Und zwar ist das ja hier in unserer Region sehr, sehr, sehr wichtig, weil die finden statt in Garmisch-Partenkirchen. Zuvor
nie
waren,
von gehört.
Ja, und zuvor waren Garmisch und Partenkirchen zwei eigenständige Gemeinden. Und durch diese Aktion werden die zusammengelegt. Und sowohl die Garmischer als auch die Partenkirchener finden das teilweise bis heute ganz schlimm. Und wehe, du kürzt diesen Ortsnamen ab mit einem der beiden und du bist gerade im falschen Teil. Dann hast du absolut verloren. Kann ich nicht empfehlen. Ich war da mal für eine Recherche im Archiv und habe diesen schweren Fehler begangen. Da war ich gerade mal seit einem halben Jahr hier. Es wurde mir aber verziehen.
Okay.
Ja, genau. Die Olympischen Sommerfestspiele finden dann in Berlin statt. Also beides im Deutschen Reich und beides sehr, sehr, sehr instrumentalisiert durch die Nazis. Es gibt da zum Beispiel auch den sehr berühmten Film von Leni Riefenstahl über die Olympischen Spiele und so. Also da sieht man halt, da sind wir jetzt einfach mittendrin in diesem ganzen Propagandaapparat. Es ist dann zum Beispiel auch im Januar wird irgendwie erlassen, dass nur noch Mitglieder der Hitlerjugend in Deutschland für die Beamtenlaufbahn zugelassen werden und lauter solche Sachen. Also wo halt einfach das Volk mehr und mehr da so verdrängt wird und gar keine Alternative mehr bekommt. 1936 ist in Europa aber auch sehr ausschlaggebendes Jahr, und zwar ja, spanischer Bürgerkrieg, bevor ich zum 7. März komme. Ist halt auch deshalb, finde ich, in dieser Zeit halt bemerkenswert, weil es halt ja auch die rechten Gruppen in Spanien sind. Also das halt einfach so in dieser Zeit dieses Rechtspopulistische halt auch so stark ist in Europa, nicht nur in Deutschland oder im Deutschen Reich, wie man es ja dann oft im Nachhinein, ist es ja immer alles in Deutschland nur gewesen, und das stimmt halt gar nicht. Also das fand ich deshalb halt auch noch wichtig. Am 7. März 1936 werden Teile der Wehrmacht im Rheinland stationiert. Ich glaube, so könnte man es ganz neutral formulieren. Und das Ganze ist eben als Rheinland-Besetzung in die Geschichte eingegangen. Man nennt es auch die Remilitarisierung des Rheinlandes, weil es eben die Wehrmacht ist, die dort stationiert ist. Und in der NS-Propaganda ist es die Rheinland-Befreiung. Also halt auch da wieder sehr interessant, wie unterschiedlich man das halt, also mit welchem Auge man das betrachten kann. Ich sehe dir aber an, dass du als ursprünglich NRW-Zugehöriger dazu etwas sagen möchtest.
Nein, ich finde es einfach nur wichtig, weil ich nicht weiß, wie weit wir das in den anderen Folgen gesagt haben. Es geht ja darum, dass die Franzosen, die ja nach dem Ersten Weltkrieg Reparaturen zugesprochen wurden, die ja nicht eingehalten werden konnten, die dann seinerzeit das Rheinland besetzt haben, um die Kohle auch ja nach Frankreich zu bringen. Also die nicht das Geld Kohle, sondern die Kohle für den Ofen und für so weiter und so fort. Und dass die natürlich ziemlich besetzt waren, also dass das Rheinland ja schon besetzt war, in dem Fall von den Franzosen.
Genau.
Dass es hier im Prinzip um eine Rebesetzung geht. Also ich fand einfach nur wichtig, dass man noch sagen konnte, ja, warum besetzt jetzt auf einmal, wenn das Rheinland doch deutsch ist, die Wehrmacht das Rheinland, da fehlte mir noch so ein erklärender Satz.
Das wäre mein nächster Satz geworden.
Ja, das würde ich jetzt auch sagen.
Spannend ist in dem Zusammenhang aber auch noch, dass Großbritannien Frankreich die Hilfe verweigert oder Unterstützung verweigert, da irgendwie zu helfen und das Ganze irgendwie zu verhindern.
Kann das mit dem 20. Januar zu tun haben?
Wenn du mir jetzt hilfst, was du mit dem 20. Januar meinst oder was da passiert?
George der Vierte stirbt.
Ach so, ja, das kann sein. Stimmt, das wäre auch noch wichtig gewesen. Ja, okay, vielleicht müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, was wir mit reinnehmen und was nicht, weil ich versuche mich jetzt so kürzest zu fassen wie möglich.
Darum geht's doch gar nicht. Also, wir sind kein Geschichtspodcast. Yeah. Und wie Froschstern B. ja auch im Discord, wo ihr auch alle herzlich willkommen seid, kostet auch nichts, ja auch schrieb, sie findet es schön, dass du auch manchmal ausschweifst, hat aber auch nichts dagegen, wenn ich dich mal wieder einfange.
Yeah.
Und was du gerade machst, ist eine 5-Minuten-Folge über die deutsche Geschichte in 2. Und wir hatten ja mal gesagt, im Prinzip alles, was Deutschland betrifft oder England oder von so großer Schatten vorauswirft, also der Schuss damals in Ungarn.
Sarajevo.
Hat ja nichts mit Deutschland und Co. oder England zu tun, hat ja aber, war ja der Startschuss im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und darum ist es auch kein Problem, wenn jetzt die spanischen Bürgerkrieg startet, dass ja alles so ineinander verknüpft ist.
Ja.
Aber wenn der englische König stirbt, dann ist das schon etwas von einer. Ich meine, wir haben es ja letztes Jahr erlebt, dass was passiert, wenn eine Königin stirbt.
Ja.
Und das ist ja heutzutage noch ein großer Staatsakt. Und du hättest also ruhig den Tod mit aufnehmen können.
Okay.
Nur der Vollständigkeit halber. Edward der Achte folgt ihm auf dem Thron.
Ja, George war übrigens der, dem wir es bis heute zu verdanken haben, wenn man das so sagen kann.
Ganz kurz, Anni hat gerade Anführungszeichen in die Luft gemalt.
Ja, also es ist auch blöd formuliert, es ist komplett wertfrei. Es ist weder, ich finde es weder positiv, noch negativ. Ja, also George hat halt einfach seinen deutschen Namen abgelegt. Im Vorfeld des Ersten Weltkrieges und hat den Namen Windsor angenommen. Und bis heute ist ja die Royal Family die Windsors in Großbritannien. Und das fand ich halt einfach spannend. Auch nochmal ganz kurz so, aber das schweift ja wieder zum Ersten Weltkrieg aus. dass man da halt eben aus großbritannischer Sicht natürlich halt alles, was irgendwie deutsch war, mit einem deutschen Namen halt irgendwie nicht so toll fand.
Das ist ein deutsches Königshaus.
Ja, das ist. Und weswegen es halt auch umso, ja, manchmal umso überraschender ist, dass Tolkien ja dann so vehement auf seinen deutschen Namen ja auch so stolz ist, gibt es ja dann auch, oh, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir zu diesen Briefen kommen. Aber gerade dann zum Zweiten Weltkrieg ist es dann ja noch, verhärtet sich das ja noch mehr zwischen Großbritannien und Deutschland und ja, Frankreich und so weiter. Aber das fällt mir halt immer zu George halt ein, dass sich da der Name geändert hat mit ihm. Okay, sind wir durch?
Weiß ich nicht, hast du nicht noch Sachen?
Ich habe noch ganz viele Sachen, aber das führt jetzt viel zu weit. Nein, alles gut. Also ich bin mit meiner historischen Einordnung soweit für diesen Brief relevant fertig.
Wirklich?
Falls du jetzt noch nicht drei Sachen hast, die ich nicht erwähnt habe, weil ich mir gedacht habe, ich fasse mich mal ganz kurz.
Ja, aber darum hatte ich keiner gebeten.
Ja, okay.
Nein, ich habe tatsächlich nicht, aber das waren, wie gesagt, drei Punkte, die Scull und Hammond sogar so wichtig fanden, dass sie aufgenommen haben. Der Tod, Deutschland besetzt erneut das Rheinland und der Spanische Bürgerkrieg beginnt.
Okay.
Dass ich die mit aufnehmen wollte. Und ich meine, ganz ehrlich, dass wir nochmal so Riesensprünge haben, wird eher unwahrscheinlich.
Kann sein.
Der nächste Brief ist schon vom 21. Oktober des gleichen Jahres. Also es wird eh nicht mehr so viel oder so wirklich Jahre, glaube ich, geben, die wir überspringen. Vielleicht noch eins, zweimal. Aber ich meine, wir sind schon 36, Tolkien ist 73 gestorben. Und wir haben irgendwie noch 900 Briefe gefühlt. Weshalb,
schauen wir mal.
Irgendwas weshalb es da eh mir, aber nicht so viel gibt und dann kann man auch wirklich mal ruhig etwas ausführlicher werden, solange es halt alles noch thematisch relevant ist. Gut, aber dann schließen wir doch einfach mal die historische Einordnung und kommen zum Fazit des Briefes, Frau Röttinger.
Ja, viel Wetter.
Wetter ist immer.
Ich glaube, ich habe mein Fazit vorhin schon gegeben. Ich weiß noch nicht, ob ich es nochmal so treffend auf den Punkt bringe. Also
try it.
Ja, was mir halt hängen bleibt, ist Wetter, Wetter, Wetter. Die Kinder sind krank. Pearl ist bei der BBC, fand ich nicht so gut. Und da ist ein Hobbit. Okay, tschüss. Also das ist so für mich. Ich finde, dieser Brief, der wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen belanglos. Also ich glaube schon, dass man gut auch nachvollziehen kann, warum er halt dann rausgelassen wurde, als es in die Entscheidung ging, was weggelassen werden muss. Aber ich finde, man findet halt, wie immer bei Tolkien, halt auch ganz viele so kleine Hinweise. Ich finde es halt einmal schön, dass das Wetter irgendwie so wichtig ist. Also dass er da, ich meine, das klingt jetzt, als hätte er irgendwie dreiviertel von diesem Brief über das Wetter geschrieben. Das stimmt jetzt auch nicht, aber mir ist es halt aufgefallen. Aber halt auch so dieses Alltägliche, dieser.
Ja, es ist relativ fast die Hälfte.
Ja. Ja, aber es sind jetzt keine 80% oder 90% oder so, ne? Ich finde aber halt schön, dieser Einblick in Tolkiens Privatleben. Also einmal, dass er halt gerne irgendwie gartelt, dass er sich eben Gedanken übers Wetter macht, dass er mit seiner Frau Freunde besucht abends, dass er Anteil nimmt, dass es seinen Kindern nicht so gut geht. Ist aber halt auch das andere Kind beruhigt, dass das eine Kind halt nicht ganz todkrank ist. Weißt du, so Sachen, das finde ich irgendwie total schön. Dass aber halt auch seine eigene Meinung halt auch kundtut. Also ich meine, er hätte sich auch einfach freuen können, hey, die BBC, das Radioportal überhaupt, bringt mein Gedicht irgendwie ins Radio oder meine Übersetzung oder mein akademisches Werk. Da weiß ich nicht, ich wäre da wahrscheinlich so, auch wenn es mir jetzt nicht so super zugesagt hätte, würde ich mich halt einfach geehrt fühlen und mich darüber freuen. Und er schreibt halt einfach nur, ja, er fand es total schlecht. So.
Ich finde, dieser Brief ist mal wieder ein Paradebeispiel für die Notwendigkeit unseres Podcasts.
Sehr schön.
Weil es einfach so unglaublich viel Informationen gibt, Anspielungen, Hinweise, die, wenn du nicht eintauchst. Und mir ist heute auch einfach klar geworden, auch wenn ich den Satz gerade nicht beendet habe, wir versuchen uns ja, also Tolkien schreibt das Werk mit der Erfahrung seiner Lebensjahre. Mhm. Wenn er schreibt Pearl und die dann sagen das am Abendtisch mit Pearl, 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 meinen sie nicht den deutschen Versandhandel, sie meinen auch nicht die Black Pearl von Captain Jack Sparrow, sondern sie reden halt eben von, es ist Pearl noch relativ einfach zuordnenbar, wenn man weiß, was.
Naja, aber wenn du es im Deutschen, aber wenn du halt jetzt im Englischen Satz das halt einfach fallen lässt, dann ist es halt eine Perle. Es könnte ja auch sein Teil von Edith Schmuck,
der. Es ist schon in Anführungszeichen.
Ja, ja, klar.
Und na, natürlich, aber ich meine.
Weil du den Abendtisch meintest, deswegen.
Ja, ja, ja. Es gibt so viele Anspielungen, die für die Tolkiens klar war. Die Tolkiens wissen, wie krank die Tochter über Monate war.
Ja.
Die wissen, wie viel Hassel Tolkien vielleicht mit der Übersetzung hatte. Oder wie die Verhältnisse untereinander waren. Und das sind ja Briefe, die auf dem ersten Blick sehr überschaubar sind. Und wir hatten das, ne, mein Lieblingsbeispiel ist ja, glaube ich, der zweite Brief, irgendwie 4 Zeilen, gefühlt 6-Stunden-Sendung.
Ja.
Wo viel Nonsens drinsteht, aka Wetter, ist halt so was Schönes Persönliches, aber auch einfach noch so viele Informationen, die jetzt ich ohne unseren Podcast gesagt hätte, ja okay, also Pearl, dann gibt es natürlich hier noch Querverweise, wenn man sagt, Zitat, the Pearl was done very badly, I throw on Friday night, dann gibt es da eine Fußnote und dann springst du dahin. Und dann steht da, Tolkien had given the BBC permission to have part of his Middle English poem Pearl read on London Regional Radio. Also, da brauchen wir jetzt nicht übersetzen. Das ist ja das, was wir gesagt hatten, dass Tolkien der BBC halt die Rechte gegeben hat. Dann, okay, das ist schon etwas mehr. Oder hier auch bei Phoebe Coles, ne, dass es halt eben das Hausmädchen war. Und gut, da ist schon mehr Information drin, als man es auf dem ersten Satz sieht. Man muss natürlich dann wieder springen, weil die Fußnoten nicht am Ende der Seite sind, sondern in einem eigenen Kapitel. Aber trotzdem hat dieser Brief einfach noch viel mehr Information, was in den Fußnoten drin steht.
Allein, dass es ein Hausmädchen gibt oder eine Hilfe im Haushalt, die sich aber vermutlich auch um die Kinder kümmert. Also wenn man so diese ganze Geschichte im Vorfeld so ein bisschen verfolgt bei den Tolkiens, dass sie da halt echt irgendwie so Schwierigkeiten hatten mit dem Personal. Und auch später, wo Phoebe dann weg ist, aber wo es dann halt eben auch drum geht, mit 4 Kindern, das ist halt schon eine krasse Arbeit auch einfach, die damit zusammenhängt. Und dass es da halt dann eben auch Hilfe gibt, die halt im Haushalt unterstützt, aber die eben auch die Kinder halt ein bisschen so miterzieht und für die Kinder da ist. Was das ja auch bedeutet für eine Familie, ne?
Ja.
Und dann scheint sie ja irgendwie weg gewesen zu sein. Weiß ich jetzt nicht, ob sie irgendwo also sozusagen Urlaub hatte oder wie auch immer, wo sie jetzt herkam, das habe ich nicht rausgefunden. Aber auch das ist ja etwas, was Christopher zu interessieren scheint. Warum sollte seinem Vater ihnen in einem Satz sagen, Phoebe ist heute Morgen wieder zurückgekommen? Ne, vielleicht war ja auch irgendeine Verwandtschaft von ihr krank und sie musste dahin und man wusste nicht, wie lange sie jetzt weg sein wird oder so.
Oder Christopher war heimlich in sie verliebt.
Mit 11.
Ja, hier so ein Crush als Kind. Ja. Ne? Ich meine, die meisten Jungen standen irgendwie auf ihre Grundschullehrerin oder Kindergartnerin.
Ja. Oder Babysitterin oder ja, so. Also, ja. Naja.
So ein Crush mit 11, wer weiß.
Na, kann schon sein. Ach, ich fände es süß. Naja, also wie dem auch sei, ich meine halt nur, alleine aus so einem kleinen Satz kannst du ja schon so viel Info rausholen über das Leben des Tolkiens in dieser Zeit. Dass halt natürlich solche Briefe, die waren ja auch nie dafür gedacht, irgendwann mal von irgendjemand anderem als Christopher gelesen zu werden.
Ja.
Also, dass er es vielleicht irgendwann noch dem Rest der Familie zeigt. Also, davon ist jetzt aber auch bei so einem Brief nicht auszugehen. Da steht ja jetzt nichts so Gehaltvolles drin, was jetzt den Rest...
Meint man,
ja. Aber ich meine... Wenn ich jetzt aus dieser Zeit heraus überlege, wenn wir uns diesen Abendtisch oder dieses Abendessen in der Familie vorstellen, natürlich wird es da über Pearl gegangen sein, dass das jetzt in der BBC ist. Oder dass die Publisher, wie sagt man, die Verleger den Hobbit endlich haben wollen. Da wird jetzt Christopher nicht zu seiner Mutter hingehen und ihr diesen Brief zeigen, guck mal, was Papi mir geschrieben hat. Das glaube ich nicht. Also insofern, das muss uns ja auch immer klar sein, egal wie viel wir da rein oder raus interpretieren, dass das ja nie dazu gedacht war, von irgendjemand anderem gelesen zu werden. Und deswegen werden ja auch ganz viele Dinge nicht erklärt.
Und dafür gibt's uns. Ich würde jetzt aber hier gerne einen Schluss machen, weil der Magen hängt mir schon in den Kniekehlen.
Ja, ich muss jetzt auch echt was essen. Und das Feuer geht langsam aus, da muss ich mich auch gleich...
Aber ich glaube, wir haben ja jetzt auch allumfänglich über den Brief gesprochen.
Ja, ich glaube, dafür, dass wir eigentlich davon ausgegangen sind, ach, das wird eine schöne kleine kurze Folge, sind wir jetzt, glaube ich, auch schon wieder relativ lang am Reden, ne?
Ja. Wir haben in einem nächsten Brief nochmal einen neuen. Nachdem wir Christopher und John hatten, geht der dritte Brief an Michael hin. Und wir hatten es gerade schon gesagt, am 21. Oktober 1936. Von der Länge her in etwa so wie der von heute. Ob es über Wetter geht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Oder ihr lest den Brief einfach selbst. Wir schauen einfach mal, dass wir as soon as possible mit dem nächsten Brief auch rauskommen, bevor die Wochenenden und Tage wieder stressig werden mit dem Tolkien-Tag.
Ja.
Von meiner Seite war es das. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Der nächste Brief kommt früher, versprochen.
Ja, bis dahin wünschen wir euch eine Tolkien-eske Zeit.
Falscher Podcast.
Und schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.